Radio 3. Lebenswelten. Gut, dass ihr jetzt ein Visum habt. Ghana ist ein gastfreundliches Land. Es verfügt über ein reiches kulturelles Erbe und hat eine große historische Bedeutung. Es wird euch inspirieren.
Liebe Stefanie, lieber Dieter, lieber Oheneba, wir sind sehr aufgeregt. Was sollen wir mitbringen? Übrigens, da Stefanie und ich doch den gleichen Namen haben, sie muss unbedingt erklären, was bei einer Namenszeremonie passiert. Viele Grüße.
Ich freue mich, euch bald zu treffen. Bringt mit, was ihr möchtet. Ich werde euch gerne von unseren Traditionen berichten. Liebe Grüße, Stefanie.
Ein Name, zwei Leben. Begegnung mit meiner Namensdoppelgängerin in Ghana. Eine Sendung von Stefanie Oswald.
Mitte Februar in Kumasi im Zentrum von Ghana. Am frühen Nachmittag hängen ein paar Touristen ermattet von der Mittagsschwüle im Café des Center for National Culture rum. Wie eine Oase liegt es inmitten der tosenden, mit Abgasluft verpesteten 2,5 Millionen Einwohnerstadt. Seit einigen Tagen bin ich mit meinem Mann Philipp in Ghana unterwegs. Das westafrikanische Land zählt mit seinen 35 Millionen Einwohnern zu den wohlhabendsten und politisch stabilsten Ländern des afrikanischen Kontinents. Touristisch ist es kaum erschlossen. Dabei gibt es viel zu sehen. Wir haben die Sklavenburgen der Portugiesen, Preußen, Holländer und Briten an der einstigen Goldküste besucht und 2 Tage im paradiesischen Ferienresort von Ankobra Beach verbracht. An einem Vormittag haben wir den Nachbau des berühmten goldenen Hockers der Ashanti-Könige gesehen und die Schauwerkstätten besichtigt, in denen traditionell getöpfert, gewebt und geschmiedet wird. Und jetzt, nach all dem Sightseeing, steuert unsere Reise auf ihr eigentliches Ziel zu, der Begegnung mit unserer ghanaischen Familie. Nicht, dass wir verwandt wären, aber uns verbindet eine jahrelange Freundschaft und nicht zuletzt ein gemeinsamer Name. Seit gut 50 Jahren besteht der Kontakt zwischen der Familie von Oheneba Hine Anningson, einem 72-jährigen ehemaligen Lehrer und Kakaobauern aus Berikum, und meiner Familie. Doch gesehen habe ich sie noch nie. Das Unglaubliche: Oheneba hat seine Tochter nach mir benannt. Sie wurde in Ghana geboren und heißt genauso wie ich, Stefanie Oswald. Wie das möglich ist, und was unsere Leben trotz unterschiedlicher Welten verbindet, das möchte ich mit meiner Reise nach Ghana herausfinden.
Hello, are you there?
Mein Puls geht schnell, wegen der Hitze, aber auch vor Aufregung.
You're almost there? Are you on the compound?
Denn endlich soll ich jener jungen Frau begegnen, die den gleichen Namen trägt wie ich selbst und mit der ich seit über 10 Jahren regelmäßig E-Mails austausche. Stefanie Oswald. Seit Wochen war es so verabredet. Doch es kommt anders. Stefanie muss zu Hause bleiben, weil sie ihren blinden Vater Oheneba im 5 Stunden entfernten Berikum nicht zurücklassen darf. Dafür treffen wir ihren Bruder. Auch er trägt einen Namen, der mir sehr vertraut ist. Den meines Vaters. Dieter Brauer.
Normalerweise erhalten wir hier den Namen des Tages, an dem wir geboren sind. Ich heiße also Kwame, wie alle, die an einem Samstag geboren sind.
Doch aus Kwame wurde Dieter Brauer. Ein schmächtiger, schüchterner, junger Ghanaer, Anfang 30, trägt einen deutschen Namen. Er gehört zum Volk der Ashantis. Seine Muttersprache ist Twi, eine der 79 Sprachen in Ghana. Englisch, obwohl es die offizielle Amtssprache ist, spricht er seltener. Deshalb ist unser Gespräch zunächst noch etwas holprig, als er uns erzählt, wie er zu seinem Namen gekommen ist.
Als ich in die Schule kam, erzählte mir mein Vater, dass er einen langjährigen Freund hat, dem er herzlich verbunden ist und dass er mir seinen Namen geben möchte. Ich war noch ganz klein und bekam den neuen Namen. Und der steht auch in allen meinen Dokumenten.
Dieter Brauer. Am nächsten Vormittag brechen wir auf nach Berikum. Wir starten am Kehetia Market, dem größten Einzelmarkt Westafrikas. 8000 Geschäfte gibt es hier, dazu etliche Stände entlang der Straßen, an denen Yamswurzeln, Kokosnüsse, gegrillter Fisch, Mangos und Papayas verkauft werden. Dazwischen wimmeln unzählige, in leuchtende Batikstoffe gekleidete Straßenverkäuferinnen. Sie tragen große Tabletts auf dem Kopf mit Wassertüten, Softdrinks, Gebäck, Nüssen, Taschentüchern oder Eiern. Zielsicher buxiert Dieter uns in ein Tro-Tro, einen klapprigen, bis unter die Decke mit Gepäck vollgestopften Kleinbus. Fahrpläne gibt es nicht. Das Tro-Tro setzt sich in Bewegung, sobald alle 15 Plätze belegt sind. 5 Stunden brauchen wir durch den tropischen Regenwald, über staubige, holprige Straßen, für die 150 Kilometer von Kumasi nach Berikum, eine landwirtschaftlich geprägte Kleinstadt mit 65.000 Einwohnern im Westen Ghanas, nahe der Grenze zur Elfenbeinküste.
Hey, sis, I'm not dreaming.
Mrs. Stephanie, this is my mother.
Yes, this is Mrs. Kobe. Hallo, Mrs. Kobe.
Als wir endlich in Berikum ankommen, versammelt sich die gesamte Familie um uns. Dieter und Uhineba stellen ihre Familie vor. Mehr als 40 Personen wohnen gemeinsam auf einem kleinen Grundstück am Ortsausgang. Im Zentrum steht ein kleines, mintgrün gestrichenes Haus mit Veranda. Die Frauen kochen auf offenen Feuerstellen im Hof. Und dann endlich treffe ich meine Namensdoppelgängerin, Stephanie Oswald. Eine zarte, junge Frau mit melancholischen Augen. Ihr Haar ist kurz geschoren, sie wirkt zerbrechlich in ihrem weißen Kleid und jünger als ihre 22 Jahre. Auf dem Rücken trägt sie ihren kleinen Neffen Nelson, der verängstigt in unsere unbekannten, hellhäutigen Gesichter schaut und zu weinen beginnt. Nach einer ersten schüchternen Umarmung zur Begrüßung zieht sich Stephanie zurück. Erst nach einer Weile kommt sie wieder näher. Wir überreichen unsere mitgebrachten Gastgeschenke.
Thank you.
Yes, here we go. The second one.
Ein Mobiltelefon haben wir dabei, Powerbanks und Sticks für große Datenvolumen, Parfums und etliche kleine Mitbringsel. Stephanie habe ich eine dünne, goldene Kette mit einem Bernsteinanhänger mitgebracht, die ich von meiner Mutter geerbt habe. Ein symbolisches Geschenk, mit dem ich meine Verbundenheit mit Stephanie, Dieter und ihrer Familie zum Ausdruck bringen möchte. Am nächsten Tag ist Stephanie schon etwas offener uns gegenüber und wir sprechen über unsere größte Gemeinsamkeit, unseren Namen Stephanie Oswald. Sie hat meinen Namen bekommen, als ich, Jahrgang 1967, schon verheiratet war und den Nachnamen meines Mannes angenommen hatte.
Ich möchte die Bedeutung von Stephanie und Oswald wissen, weil die Leute mich immer ansprechen und fragen, was bedeutet Oswald? Wenn ich in die Schule gehe, kommen alle Lehrer zu mir und fragen, Oswald? Oswald, das habe ich noch nie gehört. Die Leute fragen mich, wer hat den Namen gegeben?
Ich erkläre ihr, dass der Name aus dem Griechischen kommt und die Begrenzte heißt. Und mein Mann Philipp spricht über seine jüdischen Vorfahren, die im Zuge der Assimilation an die christliche Gesellschaft den Namen im 19. Jahrhundert von Ochs in Oswald haben ändern lassen. Stephanie erklärt, wie die Kinder in Berikum zu ihrem Namen kommen, wie die Namenszeremonie in ihrem Dorf traditionell vollzogen wird. Kinder werden nicht in der Kirche getauft, sondern 3 Monate nach der Geburt laden die Eltern, Familie und Freunde ein.
Und die Eltern bringen das Kind zum Oberhaupt der Familie und legen es auf seinen Schoß. Das Kind ist in weiße Tücher gewickelt. Das Familienoberhaupt fragt nach 2 Gläsern mit Wasser und Honig, taucht die Finger jeweils 3-mal ein und benetzt dann damit die Zunge des Babys. Dabei spricht er 3-mal den Namen des Kindes aus. Dann weiß das Baby, was gut ist und was schlecht. Und während der ganzen Zeremonie tanzt und singt die Familie.
2 Kinder in einem abgelegenen Ort in der ghanaischen Provinz haben vor über 20 Jahren einen deutschen Vor- und Nachnamen bekommen. Schuld ist ihr Vater und irgendwie auch meiner. Dieter Brauer, lange Zeit Radioredakteur für die Deutsche Welle und zuständig für die Berichterstattung aus Westafrika.
You're tuned to the Africa Service of Radio Deutsche Welle, the voice of Germany.
We continue our program from Cologne on this Tuesday with our weekly feature, Africa Today.
Im Jahr 1962 hatte die Deutsche Welle begonnen, auf Englisch nach Afrika zu senden. Damit verband der staatliche Sender die Hoffnung, die jungen afrikanischen Länder in die Unabhängigkeit begleiten zu können und zugleich Deutschland nach der verheerenden Nazizeit als vorbildliche, moderne Demokratie zu präsentieren. Mein Vater hatte in den 1960er Jahren 4 Jahre lang in Nigeria gelebt und heuerte 1967 in Köln bei der Deutschen Welle an. Er kannte das Leben in Westafrika und wollte für afrikanische Hörerinnen und Hörer ein Programm gestalten, das für deren Lebenswelt Relevanz besaß.
And we have to try to put together all the information that we can get and prepared in such a way that it is relevant to our listeners in Africa.
Das Leben, so erklärt er hier in einem Interview von 1982, unterscheide sich in den einzelnen afrikanischen Ländern erheblich vom Leben im mehr als 10.000 Kilometer entfernten Deutschland. Die Deutsche Welle bemühe sich, möglichst viel über ihre Hörerschaft zu erfahren.
One source, of course, are our many letters that we are receiving. The Africa Service as a whole had about 140,000 letters last year.
Tausende von Briefen habe die Redaktion in jenen Jahren aus Afrika erhalten. Briefe, die der Redaktion wichtige Hinweise für ihr Programm gaben. Und hier kommt Oheneba Hine Anningson aus Berikum mit seiner Familie ins Spiel, der Vater der ghanaischen Stefanie.
I saw that there was listeners club.
Ich erfuhr, dass es Hörerclubs gab und ich dachte, ich sollte hier auch einen gründen. Und so gründete ich einen Hörerclub in meinem damaligen Heimatort, Gingeni. Und ich habe mir viel Mühe gegeben und jede Woche Berichte nach Deutschland geschickt. Damals war Dieter Brauer, möge seine Seele in Frieden ruhen, der Leiter der Afrika-Abteilung.
Hörerclub bedeutete, gemeinsam um ein Transistorradio zu sitzen und die Radiosendungen der Deutschen Welle anzuhören und zu diskutieren. 1975 wurde der Radioclub von Gingeni wegen Ohenebas Engagement als aktivster Hörerclub Afrikas ausgezeichnet.
1976 wurde mein Club wieder als aktivster Club des Jahres gewürdigt. Also schrieb man mir, dass der Leiter der Afrika-Abteilung der Deutschen Welle diesen Club im nächsten Jahr besuchen würde, also 1977.
So geschah es. 1977 feierte Ghana ein wichtiges Jubiläum. 20 Jahre zuvor hatte das Land unter seinem Präsidenten Kwame Nkrumah als erstes afrikanisches Land die Unabhängigkeit von der englischen Kolonialmacht erlangt. Mein Vater reiste im Auftrag der Deutschen Welle zur Berichterstattung an. Sein Besuch beim Hörerclub von Gingeni zählt auch zu unseren Familienlegenden. Oft hat er von seiner abenteuerlichen Reise und dem herzlichen Empfang dort berichtet. Damals nämlich gab es eine Benzinknappheit in Ghana, weshalb er auf der Rückreise von Uhinebas Familie mitsamt seinem Gepäck mehrere Kilometer zu Fuß durch den Busch über die nahegelegene Grenze zur Elfenbeinküste geleitet werden musste, um von dort nach Deutschland zurückzukehren. Die beiden blieben über die Jahre in losem Briefkontakt. Aber offenbar war die Dorfgemeinschaft von Gingeni vom Besuch meines Vaters so nachhaltig beeindruckt, dass Oheneba Hine Anningson Jahre später auf die Idee mit der Namensgebung kam.
Vielleicht hat der Vater hat gesagt, okay, dieser Mensch ist jemand, der sehr für mich wertvoll ist und deswegen werde ich dann die Name, also das ist wie eine Ehe, ja, zu derjenigen, die, ja, der die Name hatte. Dass ich mein Kind die gleiche Name gebe.
So erklärt es die gebürtige Ghanaerin Anoko Larti. Die 36-Jährige ist Ärztin und 2021 nach Deutschland gekommen, um hier ihren Facharzt zu machen. Ich habe sie über ein Studiennetzwerk ghanaischer Akademiker in Deutschland kontaktiert, um mit ihr nach unserer Reise einige Eindrücke noch einmal zu reflektieren. Anoko Larti erklärt, dass es in Ghana verschiedene Traditionen und Kulturen der Namensgebung gibt.
Zum Beispiel die Asante, die haben ein andere Art von Name, Nachnamensystem. Es stammt nicht von unserer Kultur, das stammt von der Kolonialzeit.
So gäbe es Namen, die mit den einzelnen Wochentagen korrespondieren. Kofi für einen am Freitag geborenen Sohn, Efua für eine am Freitag geborene Tochter. Andere Leute vergeben die Namen von Vorbildern. So heißen Kinder auch Lionel Messi nach dem argentinischen Fußballer oder Beyoncé wie die US-amerikanische Popsängerin. Der Gedanke einer eheähnlichen Verbindung, die Anno Colarti formuliert hat, klingt in mir nach. Und tatsächlich finde ich in dem dicken Ordner der Korrespondenz unserer beiden Familien einen Brief von Oheneba an meinen Vater aus dem Jahr 2000. Damals gab Oheneba seinem Sohn den Namen meines Vaters.
Wir wollen mit diesem Schritt den Grundstein für die immerwährende Liebe legen, die euch mit uns durch wechselseitiges Verständnis bis ans Ende unseres Lebens miteinander verbinden wird. Wir freuen uns, dass der Name Dieter Brauer jeden Tag in unserem Haus genannt wird und in der ganzen Nachbarschaft bekannt ist.
Ein weiterer Brief macht deutlich, wie wichtig die Namenszeremonie für Oheneba und seine Familie war, zu der mein Vater etwas Geld geschickt hatte.
Vielen Dank für den großzügigen Beitrag zur Zeremonie. Es war das Größte, was hier jemals passiert ist. Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Stadt wurde ein Kind nach einer weißen Person benannt.
Auch mein Vater hat es als Ehre empfunden, dass ein ghanaisches Kind nun seinen Namen trug. Es verband ihn mit Westafrika, das er so sehr liebte. Und als Oheneba Jahre später entschied, seiner jüngsten Tochter meinen Namen zu geben, entstand auch für mich wieder eine enge Verbindung nach Westafrika. Denn ich wurde durch den Auslandsjob meines Vaters in Nigeria geboren. Ich verbrachte meine ersten Lebensmonate dort, bevor meine Eltern wegen des Biafra-Kriegs nach Deutschland zurückgingen.
On behalf of my father and the family, we thank you very much. For your visit and the wonderful things you
Am zweiten Tag unseres Aufenthalts bei unserer ghanaischen Familie werden wir wieder ehrenvoll willkommen geheißen. Dann nehmen Stefanie und Dieter uns mit auf einen Rundgang über das Grundstück der Familie. Alle sechs Kinder von Oheneba und seiner Frau Florence leben hier mit ihren Familien, in unmittelbarer Nachbarschaft, außerdem die Geschwister der Eltern. Es geht vorbei an der betonierten Latrine zum Garten der Mutter. Paprika zieht sie hier, Tomaten, Okraschoten und Heilkräuter. Die Bohnen von den wenigen Kakaobäumen trocknen sie, um sie zu verkaufen. Wo das Grundstück an die Hauptstraße stößt, betreibt Dieter das Business, mit dem er zum Familieneinkommen beiträgt. In einem 3 Quadratmeter großen Stahlcontainerwürfel verkauft er Dinge des täglichen Bedarfs. Seife und Nähutensilien, Waschpulver, Chia-Butter, verschiedene Tütensuppen, Getränke, Zucker und Brot und Tomatenpaste für Jollof-Reis, dem ghanaischen Nationalgericht. Und Kenki, eine Art Kloß aus fermentiertem Maismehl, der in Bananenblättern eingewickelt und gegart wird. Ich muss an meine Eltern denken, die Verbindung mit unserer ghanaischen Familie immer sehr ernst genommen haben. Mit gezielter finanzieller Unterstützung hofften sie, ihr zur Selbsthilfe zu verhelfen und so langfristig ein besseres Leben zu ermöglichen. Wann immer die Familie in Not geriet, halfen sie. Sie bezahlten das Krankenhaus, als Oheneba bei einem Überfall schwer verletzt wurde, gaben ihm Startkapital für eine Schreinerei, als die Kakaoerträge stagnierten, und finanzierten später seine teuren Augenmedikamente. Sie zahlten Schulgeld für Dieter, unterstützten ihn beim Informatikstudium und dann auch bei der Ausbildung zum Krankenpfleger. Doch trotz Qualifikationen gibt es kaum Stellen. Sein Vater Oheneba ist enttäuscht, dass Dieter keine Chancen hat.
Er ist jetzt schon 5 oder 6 Jahre zu Hause nach seinem Dienst für den Nationalen Gesundheitsdienst und wartet. Jedes Jahr heißt es, es gibt keine Stellen.
Statistiken des Bundesministeriums für internationale Zusammenarbeit weisen für Ghana eine Arbeitslosenquote von 9% aus. Obwohl das Land die zweitgrößte Volkswirtschaft in Westafrika ist, ist ein Großteil der Bevölkerung unterbeschäftigt. 33% der Menschen im ländlichen Raum sind von Armut bedroht. 90% der arbeitsfähigen Bevölkerung Ghanas arbeitet im sogenannten informellen Sektor, in kleinen Betrieben ohne soziale Absicherung und unter schwierigsten Arbeitsbedingungen. Stefanie berichtet von ihren Cousins, die sich genauso vergeblich um Jobs bemüht haben.
Damit du einen Job bekommst, musst du viel zahlen, bestechen. Wenn du das Geld nicht hast, musst du zu Hause bleiben und kannst gar nichts machen. Dann musst du dir was ausdenken, einfach weil dir das Bestechungsgeld fehlt.
Auch bei ihr läuft es nicht rund. Es hakt schon beim Schulabschluss.
Nach den letzten Prüfungen habe ich auf meine Ergebnisse gewartet. Und als sie kamen, erfuhr ich, dass 3 Prüfungsergebnisse zurückgehalten wurden. Das war in 50 Schulen so und wir wissen nicht, warum.
Zunächst, erzählt sie, schien es so, als könne sie sich trotz allem an der Uni einschreiben. Doch dann wurden die Ergebnisse komplett annulliert und damit zerschlugen sich auch ihre Hoffnungen auf den Studienbeginn.
An dem Tag habe ich nur geweint. Ich habe meinem Vater gesagt, dass ich die Prüfungen 2027 noch einmal schreiben werde. Aber jetzt bin ich zu Hause.
Vor Enttäuschung bricht ihr beinahe die Stimme.
Seit ich in die Schule gehe, hat unser Lehrer jeden Tag gefragt, was wollt ihr in der Zukunft machen? Und ich sagte, ich habe einen Traum. Ich möchte Krankenschwester werden, weil ich es mag, wie sie ihre Arbeit im Krankenhaus machen.
Nun lernt Stefanie jeden Morgen noch vor Sonnenaufgang, bevor die kleinen Kinder und ihr Vater wach sind, um sich auf die Prüfungen im nächsten Jahr vorzubereiten. Ich muss an meine eigenen Kinder denken. Auch sie ringen mit der Zukunft. Ihr Problem besteht aber darin, angesichts unbegrenzt scheinender Möglichkeiten Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. Eine solche Situation ist für Stefanie gar nicht vorstellbar. Sie sieht bei ihren Geschwistern, Cousinen und Cousins, wie schwer es ist, eine Lebensperspektive aufzubauen.
Selbst die, die irgendwann mal einen Job bekommen, die Lehrer oder Pfleger sind, sobald sie Geld haben, wandern sie aus. Sie wollen nicht in Ghana bleiben, weil das Geld, das sie hier verdienen, so wenig ist.
Für Stefanie kommt es nicht in Frage, ihr Heimatland zu verlassen. Aber sie kann sich vorstellen, uns eines Tages in Berlin besuchen zu kommen.
I will be very, very happy.
And you think your father would let you go?
My father would be very, very happy.
Mein Vater wäre auch unglaublich glücklich. Weil ihr uns hier besucht habt, aber wir gar nicht wissen, wo ihr arbeitet und lebt. Und ich habe eure Kinder noch nicht kennengelernt. Ich möchte sie sehen und umarmen.
Ihre herzliche Zutraulichkeit berührt mich. Zugleich spüre ich auch eine Distanz, die letztlich aus unserem Altersunterschied und dem anerzogenen Respekt entsteht. Oheneba hat es unmissverständlich formuliert.
Es ist eines der 10 Gebote, dass Kinder ihren Eltern gehorchen sollten. Hierzulande ist es ein Tabu, mit den Eltern zu streiten, mit Vater und Mutter. In unserer Tradition sollte ein Kind jeden respektieren, die Eltern und jeden, der älter ist als es selbst.
Nach meiner Rückkehr frage ich die gebürtige Ghanaerin Anokolati, wie weit verbreitet solche traditionellen Auffassungen ihrer Meinung nach in Ghana noch sind. Ist der Einfluss der Väter in den Familien immer noch so stark?
Ich denke, das war nicht ganz anders als Europa. Es war auch so damals, dass die Männer waren diejenigen, die Entscheidungen getroffen haben und die haben das Geld verdient und sowas. Dann der religiöse Seite. Islamisch oder christlich war es einfach so, dass die Männer als der Kopf der Zuhause waren und die mussten alle Entscheidungen treffen und sowas. Und, aber jetzt, heutzutage, wegen Modernisierung, wegen Social Media und so, es geht ein bisschen anders. Aber man merkt das nicht nur in Ghana, aber man merkt das schon überall.
Am Abend laden uns Dieter und Stefanie ein, mit zu einer Highlife-Party im neu erbauten Leisure Center zu kommen, einer Art Freizeitpark etwas außerhalb von Birikum. Mit tausenden fröhlichen Ghanaerinnen und Ghanaern feiern wir bis in den Morgen. An Unterhalten ist hier nicht zu denken. Aber wir fühlen uns mit unseren Freunden verbunden, trinken zusammen und tanzen, bis Stefanie erschöpft einschläft. Nur wenige Stunden später sehen wir uns wieder. Stefanie ringt mit der Müdigkeit, sieht aber in ihrem beigen Spitzenkleid sehr festlich aus. Aus ihren Mails weiß ich, dass sie tiefgläubig ist. Sie betet regelmäßig für mich und unsere Familie und sie geht jeden Sonntag in die Kirche. Schon in der Vorbereitung unserer Begegnung haben wir deshalb verabredet, dass wir in Berekum gemeinsam einen Gottesdienst besuchen wollen. Männer und Frauen sitzen getrennt voneinander. Stefanie und ihre Schwester Rita erklären mir flüsternd, was der Priester durch die übersteuerte Mikrofonanlage predigt. 2,5 Stunden dauert der Gottesdienst, wieder wird getanzt und gesungen. Danach gehen wir die Verwandten in den umliegenden Häusern besuchen, bevor wir den Rest des heißen Tages verschlafen. Der letzte Tag. Noch einmal geht es von unserem Hotel zu unseren ghanaischen Freunden. Zum Abschied haben sie eine große Überraschung für uns vorbereitet. Sie schenken uns maßgeschneiderte Outfits aus traditionellen ghanaischen Batikstoffen. Hemden und Kleider in leuchtenden Farben, die wir unter begeisterten Zurufen vorführen. Bevor das kleine Taxi kommt und uns wieder zur Trotro-Station in Berekum bringt, von wo aus wir nach Kumasi zurückfahren, singt Stefanie uns zum Abschied ihren Lieblingssong. Im April 2026 hat Stefanie ihren 22. Geburtstag gefeiert. Ich habe ihr wie jedes Jahr Geld geschickt, damit sie sich Bücher kaufen kann, die sie sich so sehr wünscht. Ein paar Tage später finde ich 2 Mails aus Ghana in meinem Postfach. Ohineba und Stefanie haben geschrieben.
Ich danke euch für die große Liebe, die ihr meiner Familie entgegengebracht habt, indem ihr den weiten Weg von Berlin nach Berekum gekommen seid. Ihr habt uns mit Stolz erfüllt und uns Anerkennung bei unseren Nachbarn verschafft. Ich danke euch außerdem, dass ihr einen meiner sehnlichsten Wünsche erfüllen wollt, ein Mitglied der Ohineba-Familie nach Deutschland einzuladen.
Ich danke Gott, dass meine Träume wahr werden.
Bis es tatsächlich soweit ist, werden wir noch einige Hürden nehmen müssen. Aber der Gedanke an ein Wiedersehen erfüllt mich mit Vorfreude. Unsere Geschichte wird weitergehen.
Ein Name, 2 Leben. Begegnung mit meiner Namensdoppelgängerin in Ghana. Sie hörten eine Sendung von Stefanie Oswald. Es sprachen Anne Spohr, Thorsten Föste, Florian Rumberg und die Autorin. Ton Maike Squinoball. Redaktion Liane Gruß. Regie Paul Sonderegger.